Ich lese uns den Predigttext vor, Matthäus 4, die Verse 1 bis 11 aus der Guten Nachricht. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Bei Lukas steht übrigens, dass er auch während der Zeit schon hungrig war und auch während der 40 Tage versucht wurde. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus: Weg mit dir, Satan! In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Fakt ist, Jesus hat dem Versucher, dem Teufel, immer wieder eine Grenze gesetzt und gar nicht so direkt Nein gesagt, vielleicht am Ende dann, wo er sagt, hinweg mit dir, Satan. Aber er hat sozusagen durch das, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat, eine Grenze gesetzt und Nein zu den Verlockungen gesagt. Und das konnte er aus einer gesunden Identität heraus, aus einer tiefen Verwurzelung in Gottes Weisheit und Wahrheit. Es ist schon sehr lange her, als meine Töchter noch klein waren, die ja jetzt beide volljährig sind. Da war ich schon im vollzeitigen Dienst. Das war natürlich sehr anstrengend. Mein Mann war in Ausbildung. Und da bin ich auf eine Mutter-Kind-Kur gefahren und da habe ich was Erstaunliches gelernt. Je enger ich mit mir selbst und mit meinen Bedürfnissen im Kontakt bin, desto besser gelingt es mir, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Das ist wie ein Automatismus. Das heißt, wenn ich Selbstfürsorge betreibe, fällt es mir leichter, Grenzen zu setzen. Und noch eine zweite Erkenntnis: Je enger ich mit mir im Kontakt bin und gut für mich selber sorge, desto klarer höre ich auch Gottes Stimme. Auch dieser Zusammenhang wurde auf Willow dargestellt, weil das Leben, die Seele, die Psyche, griechisches Wort dafür, in uns ist Jesus. Und wenn wir uns um das Leben und um unsere Psyche, um unsere Seele kümmern, kümmern wir uns letzten Endes um Jesus in uns. Das ist auch eine ganz enge Verbindung. Und eine Erkenntnis daraus, die mich bisher eigentlich in meinem Leben begleitet hat, war, dass Selbstvertrauen und Gottvertrauen immer Hand in Hand miteinander gehen. Wer sich selber ablehnt, wer immer seine eigenen Grenzen übergeht, der verlässt Jesus in diesen Momenten. Der verlässt sich selbst, der verlässt Jesus in sich, der vernachlässigt das Leben, die Seele in sich. Das war für mich eine sehr wichtige Erkenntnis und ich muss zugeben, dass es mir damals noch nicht leicht fiel, Grenzen zu setzen. Ich war jung, ich war neu im Dienst und ich glaube, das geht vielen so, die ins Berufsleben einsteigen, noch dazu, wenn man viel Verantwortung hat. Man will sich beweisen, man will es gut machen, man spürt die Verantwortung, ja, man will niemanden enttäuschen und das ist ein unheimlicher Druck. Und da passiert es ganz leicht, dass man über die eigenen Grenzen geht. Und ich bin dankbar, dass ich es bis heute immer besser, auch mit Jesu Hilfe, mit seinem Wort, durch seinen Heiligen Geist lernen durfte, Grenzen zu setzen. Weil letzten Endes geht es bei den drei Versuchungen durch Satan, die uns hier erzählt werden, als Jesus in der Wüste war, um Grundbedürfnisse. Und die hat jeder von uns. Jesus wird angefochten in dem Grundbedürfnis, bin ich versorgt, bin ich geliebt? Also ist da jemand, der sich um mich kümmert? Das ist das Grundbedürfnis eines Babys. Ein Baby möchte versorgt werden an Nahrung und an Liebe. Und wenn ein Baby versorgt wird mit Nahrung, ist gleichzeitig die Liebe, dieses ich bin für dich da, ich sehe dich, ich schaue dich an. Na, dann entsteht Bindung, Beziehung, Vertrauen. Also das ist ein Grundbedürfnis. Und der Teufel sagt, der weiß, das ist das Grundbedürfnis, gerade jetzt, wo Jesus so viel gefastet hat. Und er sagt zu Jesus, mach doch Steine zu Brot, still doch dein Grundbedürfnis. Und Jesus ist so tief verankert in Gottes Wahrheit und weiß, Gottes Wort ist noch wichtiger als die Nahrung. Das zweite Grundbedürfnis, was der Satan anficht, ist das Grundbedürfnis der Sicherheit und Geborgenheit. Jeder Mensch möchte beschützt und sicher sein. Diesen Vers, den der Teufel verwendet aus der Schrift, Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, ist der Bestseller unter den Taufversen, weil die Eltern sich das für ihre Kinder wünschen, dass sie beschützt bleiben auf ihren Wegen. Jeder von uns wünscht sich, wenn er wohin fährt, wieder gesund nach Hause zu kommen. Und Satan sagt, dann kannst du doch was riskieren, wenn Gott dich beschützt. Aber Jesus antwortet, ich muss nichts riskieren, ich muss Gott nicht provozieren. Ich darf in Gott ruhen, ich bin sicher und geborgen in Gott, ohne ihn zu provozieren. Und das dritte Grundbedürfnis, bin ich wertvoll, bin ich fähig, kann ich was, bin ich überhaupt nützlich in dieser Welt? Macht es einen Unterschied, ob es mich gibt oder nicht? Satan gebraucht es in dem Maße, dass er sagt, ich will dir alle Macht der Welt geben. Alles, was du hier siehst, will ich dir geben, den ganzen Besitz und die Macht. Letzten Endes, dass du entscheiden kannst, was passieren soll und was nicht. Und Jesus hatte das nicht nötig, weil er durch die Fastenzeit, durch die 40 Tage, sich so tief und fest verwurzelt hatte in der Identität als Sohn Gottes, dass ihn das nicht berührt hat. Er wusste, ich brauche das nicht. Ich bin auch ohne die Reiche der Welt, ohne den ganzen Besitz, ohne die ganze Macht der Welt, bin ich nützlich, hat Gott einen Auftrag für mich. Und ich glaube, das, was Gott, was Jesus, was der Heilige Geist in uns hervorbringen will, wo er uns transformieren und verändern will, auch in unserem Charakter, das ist, dass wir genauso wie Jesus in diese Identität, in diese Souveränität, in diese Autorität hineinkommen. Und deshalb ist die Frage, was ist passiert in diesen 40 Tagen? Das lesen wir ja leider gar nicht. Aber ich habe dazu geforscht und es gibt natürlich Berichte darüber, wie Menschen damals gefastet haben. Wir wissen, Jesus war allein in der Wüste. Wir wissen, dass Fasten damals viel mit Laufen einherging. Heute nennen wir das Pilgern. Aber diese Bewegung, also Jesus saß garantiert nicht die 40 Tage und Nächte nur an einem Ort und ist sitzen geblieben, sondern der ist garantiert gelaufen, Wegstrecken gelaufen. Und was wir aus seinen Antworten herausfinden können, ist, dass er auch Worte der Schrift entweder vielleicht als Schriftrollen sogar bei sich hatte oder sie vorher schon gelernt hatte, was näher liegt. Deshalb dürfen wir uns an ihm ein Beispiel nehmen, wie es auch uns gelingen kann, in diese Identität, Autorität, Souveränität hineinzukommen, dass es uns besser gelingt, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, für uns selber zu sorgen, damit wir auch für Gottes Dienst, für unseren Auftrag, ja, gesund und fähig sind, das zu leisten. Drei Dinge, denke ich, hat Jesus in diesen 40 Tagen getan. Und vielleicht sind sie nicht neu für uns. Vielleicht nur die eine Sache, um die es heute schon in der Anmoderation ging. Erstens, Jesus hat die Schrift bei sich gehabt, entweder in seinem Kopf oder auch als Schriftrolle. Er hat ganz sicher Bibelverse, was heißt Bibelverse? Also er hatte ja das Alte Testament, was es noch nicht als Sammlung gab. Er kannte die Tora, die 5 Bücher Mose, die Weisheitsliteratur und die Propheten. Und ich bin mir sicher, dass er ab 12 Jahre, das war bei jüdischen Jungs so der Fall, diese Texte lesen durfte und auch auswendig gelernt hat. Das heißt, davon hat er ja sich versorgt. Davon hat er gezehrt in diesen 40 Tagen. Das Zweite, er hat ganz sicher gebetet. Er hat ganz sicher Zeit mit Gott im Zwiegespräch verbracht. Vielleicht über die Schriften, vielleicht auch über seinen Auftrag. Er hat sich mit Gott abgesprochen, hat diese Einheit mit Gott, die er ja später auch bezeugt, dass er und der Vater eins sind, die hat er gestärkt. Und wir lesen das auch immer wieder dann von Jesus, als er im Dienst ist, dass er immer wieder diese Abgeschiedenheit sucht, um zu beten. Das heißt, er hat dort in der Wüste etwas eingeübt, was ihn durch sein ganzes Leben bis zum Schluss und auch über den Tod hinaus getragen hat. Das Wissen um Gottes Wort, seine Weisheit und Wahrheit, also die Schriften, und das Gebet, die Zwiesprache, die Gemeinschaft mit Gott. Und das Dritte, und das möchte ich heute ein bisschen in Fokus nehmen, das ist die Stille. Denn wenn du allein bist, klar, dann kannst du vielleicht laut mit Gott reden, aber ich bin mir absolut sicher, dass Jesus auch geschwiegen hat. Geschwiegen, um auf das Reden Gottes zu hören, um sich von Gott Offenbarungen zeigen zu lassen. Beim Laufen kommt etwas in Bewegung und ich bin mir sicher, dass er in der Stille in diese innere Kraft gefunden hat, im Schweigen, im Hören auf Gott. Er war verwurzelt in der Schrift, verwurzelt in der Gemeinschaft mit Gott und verwurzelt im Hören auf Gott. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Leitfaden auch für unser eigenes Fasten und für unser Leben auch ohne Fasten ist. Weil mal ganz ehrlich, egal ob jemand von euch entschieden hat, auf was zu verzichten, in den allermeisten Fällen sind die Dinge, auf die wir verzichten, überhaupt nicht lebensnotwendig. Wir verzichten aus einem Wohlstand, aus einem Luxus heraus. Ich verzichte auf Kaffee zum Beispiel, aber ich brauche den Kaffee auch nicht zum Leben. Das heißt, unser Fasten heute ist ganz anders als das Fasten von Jesus damals. Aber das Schweigen, die Stille, die Gemeinschaft mit Gott, das Reden mit Gott und das Eintauchen in die Schrift, in die Bibel, das ist gleich geblieben. Und ich bin gerade dabei, das Buch Josua zu lesen und da ist mir wieder neu bewusst geworden, wie machtvoll das Schweigen ist. Und zwar ist da die Rede davon, wie die Israeliten nicht alle zusammen, nur die wehrfähigen Männer und die, die auserwählt waren, die die Bundeslade getragen haben, die Stadt Jericho eingenommen haben. Und da war der Auftrag von Gott, dass sie 6-mal um die Stadt gehen sollten und still sein sollten, also schweigen, schweigend gehen um die Stadt herum. Die war nicht so groß, das konnte man, weiß ich nicht, in einer Stunde oder 2 Stunden machen. Aber sie haben das jeden Tag getan, schweigend. Das ist wie ein Pilgerweg eigentlich. Sie gehen schweigend mit der Bundeslade, die Gebote, das Wort Gottes. Sie gehen schweigend in Gemeinschaft mit Gott, im Gehorsam, in der Demut vor Gott. Und sie bewegen sich. Sie sind in der Stille. Und dann am 7. Tag machen sie auch nicht gleich das Kriegsgeschrei, sondern sie gehen nochmal 6-mal an dem Tag um die Stadt, schweigend. Und erst bei der 7. Runde machen sie dann richtig Krach und die Mauern fallen ein. Und ich glaube, dass Schweigen und Stille mit Gott, mit dem Wort Gottes, uns in dieselbe Kraft und Autorität hineinbringen will. Ich bin der Überzeugung, dass nicht nur der Krach und das Kriegsgelärm die Mauern zum Einbruch gebracht hat, sondern diese 6 Tage und auch die 6 Runden am 7. Tag vorher im Schweigen, in der Bewegung, mit dem Wort Gottes. Ich glaube, dass wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen können, dass es ein guter Leitfaden ist für unser eigenes Fasten. Denn wer sich geliebt und von Gott versorgt weiß, wer sich sicher und beschützt weiß, trotz aller Herausforderungen und Unabwägbarkeiten in dieser Welt, und wer weiß, dass er wertvoll und nützlich ist in diesem Leben, der hat keine Not mehr, Menschen unbedingt gefallen zu wollen oder aus Abhängigkeit von der Meinung anderer Leute bestimmte Dinge zu tun. Wer das alles weiß und genau so verwurzelt ist wie Jesus, der muss nicht mehr nach Perfektion streben. Der kann die Perfektion, die Vollkommenheit Gott überlassen, wie Ascher es aus einem Vortrag uns weitergegeben hat. Wer so verwurzelt ist wie Jesus, der ist befreit davon, sich selbst zu überfordern und es gelingt ihm und sich selbst und anderen hilfreiche Grenzen zu setzen. Und ich will an dieser Stelle nochmal an den Gürtel der Wahrheit erinnern aus der geistlichen Waffenrüstung. Im Epheserbrief Kapitel 6, wenn ich das bete, und ich habe es euch vielleicht auch schon mal erzählt, dann sage ich beim Gürtel der Wahrheit, ich binde mir den Gürtel der Wahrheit um mir selbst und anderen hilfreiche Grenzen zu setzen, um Wahrheit und Lüge zu erkennen, voneinander zu trennen und selber Wahrheit auszusprechen. Denn mit dem Gürtel wird eine Grenze gesetzt. Früher hatten die ja alle so Gewänder an, wie ich im Grunde heute mit dem Talar. Und wenn man da schnell gehen wollte oder vielleicht sogar rennen, war das gefährlich. Man konnte stolpern, wenn der einfach so ohne Grenze um einen herumschlabberte. Wenn man aber einen Gürtel drumherum gemacht hat, also ihn eingegrenzt hat, war man sicherer. Und dann war man für sich selbst und für andere kein Ding, was einen Unfall verursachen könnte. Das heißt, dieser Gürtel ist dazu da, Grenzen zu setzen, hilfreiche, gute Grenzen. Ich lade dich ein, egal worauf du gerade verzichtest, auch wenn du gerade auf gar nichts verzichtest, dass du diesen dreifachen Fokus, Lesen in der Bibel, Zeit fürs Gebet und Stille, Schweigen vor Gott, einübst, damit du genauso tief verwurzelt bist und unterscheiden kannst, welches Nein und welche Grenze in deinem Leben dienlich ist und nützlich ist. Denn es stimmt ja auch, es gibt Menschen, die zu oft Nein sagen, die sich selbst genug sind, die eben nicht die hilfreiche Hand ausstrecken und die zweite Meile gehen. Es gibt Menschen, die Nein sagen und sich isolieren und abgrenzen aus einer Gemeinschaft. Das ist kein gutes, kein förderliches Nein sagen. Aber wer in Christus verwurzelt ist, in seinem Wort, in Gemeinschaft, im Gebet mit ihm und im Schweigen, in der Stille, im Hören auf ihn, der wird diese Weisheit erlangen, wann es angebracht ist, Nein zu sagen und wann nicht. Amen.